Ja, herzlich willkommen hier in der Bischofsvilla und im Zoom zum heutigen Public Talk des Zentrums für kulturwissenschaftliche Forschung der Universität Konstanz. Titel der heutigen Veranstaltung: Über die Grenze, Flucht- und Flüchtlingspolitik zwischen 1938 und 1945, vom Bodensee bis in die Berge. Ganz besonders begrüßen möchte ich unseren heutigen Gast, Dr. Hanno Löwy, der aus der Stadt Hohenems im österreichischen Bundesland Vorarlberg sozusagen einmal quer über den Bodensee zu uns gekommen ist heute Abend. In Hohenems ist Hanno Löwy seit 2004 Direktor des dortigen jüdischen Museums. Das jüdische Museum Hohenems erzählt von lokalen jüdischen Erfahrungen in Vorarlberg bis zur Shoah, in ihrer ganzen Heterogenität, vom armen Schlucker bis zur großbürgerlichen Fabrikantenfamilie. Es erzählt von den wenigen Überlebenden nach 1945. Es erzählt jüdische Erfahrungen bis in die Gegenwart. Erfahrungen, die dabei auch immer über Hohenems hinausweisen, von Migration, Diaspora und transnationalen Netzwerken gezeichnet sind. Seit 2022, also seit dem letzten Jahr, hat das jüdische Museum Hohenems gemeinsam mit vielen regionalen Partnern und nach jahrelangen Recherchen symbolische Grenzsteine entlang der Radroute zwischen Schweiz, Österreich und Liechtenstein errichtet. Entlang dieser Grenze, heute EU-Außengrenze, auf einer Distanz von 100 Kilometern erinnern an besagten Grenzstein Geschichten an 52 Geflüchtete und Fluchthelferinnen zwischen 1938 und 1945. In diesem Jahr ist außerdem das dazugehörige Buch von Hanno Löwy und Raphael Einetter im Bucher Verlag erschienen. Hier ist es. Ergänzt um Fotografien von Dietmar Walser. Dazu werden wir gleich Näheres hören. Ein paar Worte zu Hanno Löwy. Dr. Hanno Löwy ist Literaturwissenschaftler, Filmwissenschaftler, Publizist und Ausstellungskurator. Er war von 1995 bis 2000 Gründungsdirektor des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt am Main. Er promovierte hier an der Universität Konstanz mit einer vielbeachteten Dissertation zu dem ungarischen Filmkritiker, Dichter, Regisseur, Schriftsteller Bela Balázs. Und 2011 bis 2017 war Hanno Löwy Präsident der Association of European Jewish Museums. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag, Herr Löwy. Schön, dass Sie heute Abend zu uns nach Konstanz gekommen sind. Und ich übergebe Ihnen hiermit das Wort.
Ja, vielen Dank. Natürlich freut mich das Interesse von euch an diesem Projekt, das uns tatsächlich im Museum und darüber hinaus viele Jahre beschäftigt hat, am Ende dann in einer Kooperation mit irgendwie 24, 25 Gemeinden und Städten im Rheintal, mit 25 Bauhöfen, Verkehrsabteilungen, Radwege, Planungsabteilungen, historischen Vereinen, Stadt- und Ortsarchiven. Also am Ende waren an diesem Projekt, über das ich spreche, wahrscheinlich irgendwie 100 Leute beteiligt. Und es war natürlich für ein Museum, das normalerweise ja vor allem darauf setzt, dass die Leute zu einem kommen, schon auch nochmal eine sehr spezielle Erfahrung, sozusagen rauszugehen in die Landschaft und das tatsächlich auf ziemlich genau 100 Kilometern. Denn so lange ist die Radroute Nummer 1, die wir nicht erfunden haben, sondern die Radwegeplaner in Vorarlberg schon vor längerer Zeit sich ausgedacht haben und die eben von quasi der Grenze bei Lochau, Lindau bis an den Fuß der Silvretta Hochalpenstraße in Patten führt und dadurch auch ganz gut ausgeschildert ist und zu einem großen Teil auch gut beradelbar, nämlich geteert ist. Und da sie bis nur zum Fuß der Hochalpenstraße führt, auch für Normalsterbliche, die weder E-Bikes noch besonders sportlich aufgestellt sind, irgendwie machbar ist. Vielleicht nicht immer in einem Tag. Mit der Geschichte der Grenze am Rhein und natürlich auch in den Bergen und am See beschäftigt sich das Museum schon seit den 90er Jahren. Und die Beschäftigung mit dieser Grenze, die natürlich in den Jahren 38 bis 45 eben nicht nur eine Schmuggelgrenze, sondern eine Fluchtgrenze war, hat es insofern auch für die Arbeit des Museums eine besondere Bewandtnis, weil wenn man aus österreichischer oder deutscher Perspektive auf den Nationalsozialismus schaut, dann ist man sozusagen immer in der dramatischsten Perspektive, die quasi vom Endpunkt Auschwitz ausgehend quasi alles betrachtet. Auch natürlich die Fluchtgeschichten. Was für uns immer sehr spannend war, war der Perspektivenwechsel in die Schweiz. Und die liegt nun eben sozusagen vor der Haustür. Also wenn man Hohenems nach Westen verlassen will, verlässt man auch die EU und sollte seinen Ausweis dabei haben. Man geht über die Grenze genau dort, wo sich unzählige Dramen abgespielt haben. Und man geht in die Schweiz, und die Schweiz war damals eine Demokratie, wie wir heute, natürlich nicht genau dieselbe, aber es war eine demokratische Gesellschaft, in der die Menschen darüber verhandelt haben, ob sie Flüchtlinge reinlassen oder nicht. Und wie man, wenn man sich darauf einlässt, schnell merkt, waren die Diskussionen in der Schweiz damals unseren heutigen Diskussionen irgendwie verflucht ähnlich. Und damit holt man dieses Thema natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise doch in eine gegenwärtige Erfahrungsperspektive. Ich nehme euch und Sie mit auf eine quasi doppelte kleine Reise, einerseits durch die Geschichte, andererseits durch die Geografie und auch durch den ganzen Kosmos von Verfolgungserfahrungen im Nationalsozialismus, die sich alle in diesen Fluchtgeschichten und Geschichten von Geflüchteten spiegeln. Also nur noch mal ganz kurz sozusagen, um den historischen Rahmen dessen, was wir dort erzählen, abzustecken. Es beginnt. Also das ist ein Foto, das stammt tatsächlich vom 13. März 1938. Die bis dahin noch illegalen Nationalsozialisten in Österreich zeigen sich auch in Bregenz offen auf der Straße. Und natürlich waren sie auch in diesen Jahren davor nicht nur illegal, sondern zum Teil auch sehr mächtig schon, nicht zuletzt in Vorarlberg, wo die Textilindustrie sozusagen von oben längst schon NS unterwandert war seit Jahren, also von den Unternehmern aus. An diesem Tag, 13. März 1938, beginnt auch eine der größten Flüchtlingswellen dieser Zeit. Innerhalb von wenigen Wochen fliehen ungefähr 3000 Wiener Jüdinnen und Juden nach den sozusagen pogromartigen Gewaltakten auf Wiener Straßen in den ersten Tagen nach dem Anschluss über Feldkirch, den Feldkircher Bahnhof sehen Sie da, in die Schweiz, noch legal, weil zu diesem Zeitpunkt noch keine Visumpflicht herrscht. Und das Vorarlberger Tagblatt, das NS-Blatt dieser Tage, macht sich über die jüdischen Flüchtlinge lustig und hebt eben auch die Beteiligung der Vorarlberger Bevölkerung an den Kontrollen am Feldkircher Bahnhof hervor, wo zum Beispiel die Mitglieder des Vorarlberger Touring-Clubs zusammen mit den schon sozusagen herangerufenen Gestapo-Leuten die Flüchtlinge filzen und sozusagen nur mit wenig über die Grenze lassen. Es spielen sich am Feldkircher Bahnhof damals natürlich jede Menge irrwitzige Szenen ab, aber das Gros der Flüchtlinge kann passieren und einfach mit dem Zug in die Schweiz einreisen, was in der Schweiz wiederum sehr schnell zu Reaktionen führt. Die Schweiz führt Ende April, Mai die Visumpflicht für Inhaber von österreichischen Pässen ein, die damals noch keine deutschen Reichspässe bekommen haben. Das passiert erst im Herbst. Also die Österreicher sind an ihren Pässen noch gut erkennbar und ohne Visum gibt es keine Einreise mehr in die Schweiz. Und damit reißt dieser Flüchtlingsstrom im Mai ab und konzentriert sich dann ab Juni auf nicht zuletzt Hohenems. Das ist das in Anfang der 30er Jahre erbaute Grenzpostengebäude am Grenzübergang Hohenems-Diepoldsau, also da, wo man sozusagen von Hohenems ins EU-Ausland fährt. Das wurde damals gemeinsam von österreichischen bzw. dann deutschen und Schweizer Grenzposten bewacht. Was man da im Hintergrund sieht, ist dann schon das ähnlich aussehende Schweizer Grenzhäuschen. Und diese Grenze führt über einen Rinnsal, denn der Rhein ist 1923 begradigt worden. Das sehen wir dann später. Und der sogenannte Alte Rhein war zu dieser Zeit eigentlich nur ein dünnes Rinnsal und ein paar kleine Seen. Heute ist das ein 8 Kilometer langer Badesee. Da entführe ich Sie dann auch gleich hin. In den Schweizer Zeitungen wird munter über die drohende Überfremdung und die Flüchtlingswelle diskutiert. Und natürlich nicht nur in den Zeitungen. In der Thurgauer Zeitung, das wäre jetzt hier mal das, was Sie da vor sich sehen, beklagt sich Bezirksstatthalter Otto Raggenbass, Thurgauer Bezirksstatthalter, über die Einreise illegaler jüdischer Flüchtlinge über Konstanz nach Kreuzlingen mit folgenden Worten. Es war teilweise ganz interessant festzustellen, dass die aus Wien, Chemnitz, Berlin und wie die Städte alle heißen mögen, stammenden Flüchtlinge den Saubach und das Döbele besser kannten als viele Grenzanwohner. Es ist oft schwer, angesichts der bestehenden Tatsachen Leute auszuweisen und über die Grenze zu stellen. Doch ist es heilige Pflicht der Behörden, Land und Volk vor den ernsten Gefahren der Überfremdung und der antisemitischen Bewegung zu schützen. Das war dann auch in diesen innerschweizerischen Diskussionen immer das Doppelargument. Also wir lassen keine Juden rein, damit es hier keinen Antisemitismus gibt. In gewisser Weise etwas paradoxes Argument, aber diese Paradoxie wurde wenigen Leuten klar. Zu den wenigen Leuten, denen das klar war, wurde, gehört Paul Grüninger, den Sie hier rechts sehen. Er war der Polizeichef in St. Gallen und war einer der wenigen Leute, die in einer legendären Konferenz der Polizeichefs und zuständigen Regierungsräte der verschiedenen Kantone, die am 17. August sich in Bern trafen, unter der Anleitung von fremden Polizeichef Heinrich Rothmund, darüber diskutierten, wie man diesen Flüchtlingsansturm abweisen kann. Und Grüninger war einer der wenigen Leute, der sozusagen ganz offen darüber sprach, dass man allein aus humanitären Gründen sie gar nicht abweisen kann, der dann aber gleich auch noch ein paar Polizeiargumente hinterher schob, nämlich, dass man sie auch nur dann kontrollieren kann, wenn man sie kontrolliert einreisen lässt. Das war sozusagen sein Versuch, seine Kollegen zu überzeugen. Das hatte keinen Erfolg. Wenige Tage später wurde die Grenze wieder dicht gemacht und hunderte von Grenzpolizisten unter anderem an den Rhein und an den Alten Rhein gestellt. Die zweite Flüchtlingswelle, die eben über den Alten Rhein bei Hohenems vor allem ging, hatte etwas damit zu tun, dass die SS und die NS-Behörden insgesamt im Reich und nicht zuletzt in Wien angefangen haben, sozusagen den Zugriff auf die noch vorhandenen jüdischen Vermögen zu greifen. Und wer zum Beispiel ein Konto in der Schweiz hatte, wurde sofort verhaftet und erst wenn er das Konto überschrieben hat an das Reich, durfte er dann sozusagen wieder gehen. Und solche, also damals wurde sozusagen die Arisierung dann schon mit nackter Gewalt und Polizeihaft erpresst. Und das trieb natürlich ganz viele Menschen wieder über die Grenze, nur jetzt nicht mehr legal mit dem Zug, sondern illegal über die grüne Grenze. Und nicht zuletzt eben aufgrund der topografischen Lage bei Hohenems dort über diesen alten Rhein, der eben leicht, physisch leicht zu überwinden war. Und wer dort hinüberkam, musste darauf hoffen, dass der St. Galler Polizeichef ihm die Möglichkeit eines Bleiberechts aussprach. Asyl, davon war nicht die Rede. Jüdische Flüchtlinge galten nicht als politische Flüchtlinge. Sie waren ja nur aus rassischen Gründen gekommen und waren deswegen sozusagen von der Schweizer Asylregelung ausgenommen. Jüdische Flüchtlinge wurden damals natürlich in großer Zahl jetzt zu sozusagen Versorgungsfällen. Paul Grüninger wusste, dass er kein Cent und auch kein Rappen Geld hat für die Versorgung der Flüchtlinge. Die gesamte Versorgung der Flüchtlinge musste von der israelitischen Flüchtlingshilfe und anderen Organisationen vollbracht werden. Das heißt, die bezahlten alles, bis hin zur Polizeibewachung der zum Teil auch größeren Lager. Das hier ist das Lager in Dirpolzau, das ist eben der Nachbarort von Hohenems, wo das größte Lager in einem ehemaligen Stickereilokal eingerichtet worden ist. Und dort bedankten sich die Flüchtlinge dann auch artig dem Schweizer Volk, das wie gesagt keinen Rappen ausgab für sie, weil das alles sozusagen die jüdischen Organisationen zahlen mussten. die dann wiederum das Problem hatten, Geld sammeln zu müssen für ein Problem, über das man öffentlich nicht reden konnte, weil man ja gar nicht wollte, dass die Öffentlichkeit weiß, wie viele Flüchtlinge im Land sind. Es gab Einzelne, die sich dieser Abweisungspolitik der Schweizer Behörden widersetzten, unter anderem auch diese jungen Mädels der Sekundarschule in Rorschach, die einen Protestbrief an den Bundesrat schrieben, ziemlich mutig. Sie wurden hinterher von der Polizei verhört und gegrillt, weil die ein Komplott des Lehrers dahinter vermuteten. Aber die Mädels waren sehr selbstbewusst und haben schon der Polizei sehr genau selber erklärt, warum sie gegen die Abweisung jüdischer Flüchtlinge protestiert hatten. Das war dann schon 1942. Ja, damals haben die Schweizer Behörden auch anderswo die Grenzen dicht gemacht. Damals kam eigentlich der größere Teil der Flüchtlinge aus dem Westen, über den Jura und bei Genf, also aus Frankreich, das mittlerweile besetzt war. Und sie protestierten also gegen die Grenzschließung im Jura. Ab Ende 1943 kam dann die große Fluchtwelle aus dem Süden, aus Italien, weil dann war sozusagen Italien von den Deutschen besetzt. Natürlich verlagerte sich das Fluchtgeschehen dann in diesen Jahren auch weg von der inzwischen gut bewachten Grenze am Rhein hin in die Berge, wo es Einzelnen gelang oder auch eben nicht gelang, über die Bergpässe zu kommen. Und ganz am Schluss, das ist eine Aufnahme des Grenzübergangs zwischen Feldkirch und Liechtenstein bei Tisis, also in den letzten Apriltagen und ersten Maitagen 1945, begannen die Nazis die Tausenden von vor allem Zwangsarbeitern, die sich auf den Baustellen der Illwerke, Silvretta-Gebiet, in irgendwelchen Fabriken, aber auch Bauernhöfen oder Kleinbetrieben in Vorarlberg befanden, systematisch zu vertreiben, um sie rechtzeitig loszuwerden, bevor die Franzosen kommen, die in sozusagen Personen der französischen, um es genau zu sagen, marokkanischen Gebirgsjäger Vorarlberg zu befreien. Also Vorarlberg wurde, auch das ein Detail, von Marokkanern befreit. Und diese Tausenden von Zwangsarbeiter drängten sowohl an die Grenze eben bei Liechtenstein als auch bei St. Margrethen und wurden von den Schweizern und Liechtensteinern dann eher widerwillig doch durchgelassen, weil es gar keine andere Möglichkeit mehr gab. Aber natürlich wollten auch die Österreicher und Deutschen die Zwangsarbeiter nach 1945 nicht versorgen müssen. Man befürchtete natürlich auch bis hin zu Racheakten die unterschiedlichsten Dinge. Ja, wir haben mit dieser Geschichte sozusagen immer eher traditionell gearbeitet, in der Ausstellung und mit Führungen, so Spaziergängen zur Grenze. Während Corona haben wir das Fahrrad entdeckt. Und da sieht man meinen Kollegen Einetter mit dem Lustenauer Ortsarchivar die Strecke abradeln und haben uns entschieden, entlang dieser doch langen Grenze, man sieht das jetzt eben hier vom Bodensee bis in den Walgau, es gibt dann noch eine zweite Karte, die zeigt dann die weitere Strecke bis zur Silvretta, entlang dieser Grenze eben diese symbolischen Grenzsteine aufzustellen, die an einzelne Flüchtlinge und Fluchtgeschichten erinnern. Das, wie gesagt, war bürokratisch ein ziemliches Unterfangen, weil es sich dabei um Bauwerke handelt. Unter anderem deswegen, weil sie auch 40 cm in die Tiefe gehen. Die müssen ja stehen bleiben. Und deswegen gab es da, also in der Schweiz insbesondere, immer Anträge in neunfacher Ausfertigung. So viele Behörden mussten involviert sein in die Genehmigung. Seitdem machen wir gemeinsam mit vielen Partnern im Rheintal Führungen auf dem Fahrrad, Touren, Streckenabschnitte. Da sieht man auch den Lustenauer Gemeindearchivar, sehr engagiert, gerade auch dort etwas an diesem Stein zu erzählen. Aber natürlich soll man diesen Stein auch nicht nur entdecken können, wenn man von irgendjemand dorthin geführt wird. Das, was man da gerade oben drauf erkennt, ist ein QR-Code. Und wenn man den mit seinem Handy anklickt, dann erzählt einem der Stein eine Geschichte, nämlich genau die Geschichte der Person, die man dort verzeichnet sieht. Es sind in Summe 52 Geschichten, die das ganze Spektrum sozusagen thematisieren, derer, die in dieser Zeit verfolgt wurden. Hier sehen wir den Beginn sozusagen der Strecke in Lochau am See. Wir bewegen uns jetzt einfach mal ganz schnell sozusagen bis in die Berge und ab und zu streife ich eine der Geschichten. Das ist das Gestapo-Hauptquartier in Bregenz. Das ist einfach der Rhein, sozusagen wie er aus dem Schweizer Rheintal kommt, beim alten Grenzhaus in Lustenau. Und dort in der Gegend hier ein Foto, wenn man dasselbe Grenzhaus auch wieder sieht, aus den 30er Jahren. Dort zum Beispiel wurde ein in der Schweiz geborener Homosexueller, den die Schweizer nach Deutschland vertrieben hatten, nämlich Arthur Vogt, gefasst. Und weil er mit einem Polen zusammen unterwegs war, in München hingerichtet, wegen Feindbegünstigung. Das sind alles Geschichten, die einen jeweils für sich umhauen. Manche, weil sie einfach nur tragisch sind, andere, weil sie auch eines gewissen Humors nicht entbehren. Willi Geber war so ein Schalk aus Wien, er war ein chronisch erfolgloser Schlagerkomponist, der es aber immerhin schaffte, noch genau einen Tag vor der Grenzschließung am 17.08. Bei Lustenau, und zwar genau bei dieser Brücke, über den Rhein zu kommen, nachdem er in Hohenems ausgestiegen war. Und er beschreibt, dass wie die Umstände, wie er in Vorarlberg empfangen wurde und wie er in die Schweiz kommt, in einem Brief, den er gleich am nächsten Tag aus St. Gallen seiner Frau schickt. Das war jetzt wie ein Telefonanruf aus der Vergangenheit, dieser Brief, weil er doch mit einem gewissen Sarkasmus davon berichtet, wie liebenswürdig sich die Gestapo um sie gekümmert hat, wie sie gesundheitlich untersucht wurden. Also sie wurden kurz nackt ausgezogen und gefilzt, weil sie durften nur 10 Reichsmark mitnehmen. Und wie sie dann unter den Augen der Gesamtbevölkerung von Hohenems in Richtung Grenze geführt worden sind, von der Gestapo, und ihnen gezeigt worden ist, wo sie über die Grenze kommen. Also wenn man über Erinnerungskultur redet, dann muss man immer wissen, wie doppelbürdig sie sein kann. In Hohenems glauben nämlich alle, dass die Hohenemser alles Fluchthelfer gewesen seien. Das waren manche doch eher in Uniform, weil sie nämlich ihren Job machten, Juden zu vertreiben. Und nach dem Krieg haben sie sich dann bei den damals sogenannten Volksgerichtshöfen, die es auch eben in Österreich dann nach 1945 gab, haben sie sich dann damit sozusagen reinwaschen wollen, dass sie doch alle Juden über die Grenze geholfen haben. Wie gesagt, die Menschen, die das damals versucht haben, über die Grenze zu kommen, erfolgreich oder erfolglos, Willi Geber hat es geschafft, nach Amerika dann gegangen. Er blieb ein erfolgloser Schlagerkomponist, arbeitete in einem Supermarkt. Das Spektrum ist breit. Das ist ein deutscher Soldat, Josef Hagen aus Lustenau. Der ist 1944 durch diesen kleinen Kanal versuchte, der unter dem Alten Rhein durchgeht. Es ist ein Entwässerungskanal, der aus der Schweiz kommt und durch Vorarlberg in den Bodensee fließt. Er wurde dann allerdings, so sieht das von oben aus heute, allerdings von diesen freundlichen Herren angeschossen und ist einen Tag später in dem Krankenhaus in der Schweiz an seinen Schussverletzungen erlegen. Die Landschaft dort heute ist eine begeisternde Naturlandschaft, lädt zum Radfahren und Spaziergehen ein. Und wie es einer Frau damals dort erging, das hören wir. Ich habe mal gedacht, ein Beispiel einer solchen Geschichte lassen wir auch mal erklingen.
Mein Glück hatte einen Namen, Paul Grüninger. Der Altacher Fluchthelfer Edmund Fleisch bringt Susi Mehl über die Grenze.
Am 28. Oktober 1938 kommt die 16-jährige Sophie Haber, damals noch Susi Mehl, nach Hohenems, um in die Schweiz zu fliehen. Ihre Familie war 1930 aus Krakau nach Wien übersiedelt und führte dort eine Metzgerei. Sophie Habers Flucht, gemeinsam mit einem Ehepaar und dessen Kinder, haben ihre Brüder organisiert. Sie sind schon unmittelbar nach dem Anschluss im März 1938 in die Schweiz geflohen. Der Altacher Fluchthelfer Edmund Fleisch bringt sie von Hohenems bis zur Grenze. Der Gruppe gelingt es, über den Alten Rhein nach Diepoldsau hinüberzukommen. In St. Gallen sorgt Paul Grüninger dafür, dass sie bleiben kann und sich die israelitische Flüchtlingsvorsorge um sie kümmert. 1941 heiratet sie den Wiener Emigranten Karl Haber, mit dem sie 1945 nach Wien zurückkehrt. Sophie Haber engagiert sich in der Kommunistischen Partei und auch für die Rehabilitierung Paul Grüningers, die sie 1995 noch erleben kann.
Es war ein Glück, dass ich nur dieses kleine Taschel bei mir gehabt habe, weil das war ein Ehepaar, wie gesagt, mit zwei Kindern. Das eine Kind war 3 Jahre alt, das andere war 6 Jahre alt. Und die Eltern. Und wie wir so, wir sind fast eine Stunde durch Felder gegangen. Es war Oktober, nass. Wir sind bis daher in der nassen Erde fast versunken. Geackerte Erde, also Felder, nass, feucht, wo wir bis daher versunken sind. Ich habe das Kind getragen, das kleinere. Die Mutter hat die größere Tochter an der Hand geführt und der Mann die Koffer. Die haben Gepäck bei sich gehabt und ich das Kind. Und Gott sei Dank, die Tasche konnte ich so drunter halten mit die 5 Schilling. Das war mein Vermögen. Und so habe ich, und so sind wir bis zur Grenze. Und da an der Grenze hat er gesagt, so, jetzt gehen Sie geradeaus weiter. Geradeaus. Und auf der anderen Seite ist die Polizei. Und dort werden sie auch erwartet. Und ich kann mich dunkel erinnern, wir sind geradeaus gegangen und das war die Auen vom Alten Rhein. Und da war wenig Wasser. Die Auen waren geschützt und es war so ein großer Damm. Über den mussten wir auf allen Vieren, anders kann ich mich, herüberklettern und sind auf der anderen Seite herunter, und das war schon die Schweiz. Und da sind wir geradeaus weitergegangen und sind tatsächlich nach Tipolsau gekommen. Ich habe Glück gehabt. Und mein Glück hat einen Namen. Und der Name ist Paul Grüninger. Er hat mir das Leben gerettet. Ich bin dann zu ihm. Ich habe ihm mein Schicksal erzählt, also aus Wien gekommen und ein Zustand, der für mich sehr problematisch schon geworden ist. Ich habe hier meine 3 Brüder und ob ich da bleiben kann. Ich sehe ihn vor mir. Ich sehe das Zimmer, sein Büro vor mir. Da der Schreibtisch. Wir sind da bei der Tür. Da sind wir bei der Tür hereingekommen. Und er steht links vor mir mit seinem Zwicker. Hat damals noch so Zwicker gehabt. Und die Hände so nach rückwärts verschränkt. Er schaut mich an und sagt, geh auf die Flüchtlingshilfe. Die Sache werde ich erledigen. Aus. Das war's. Und so bin ich in der Schweiz geblieben.
Auch Susi Mehls Eltern kommen im November nach Hohnems und versuchen mit Schleppern über den Alten Rhein zu gelangen. Doch 2-mal werden sie an der Grenze von der Schweizer Polizei abgewiesen. Auch Grüninger kann nicht mehr helfen. Er steht schon unter wachsendem Druck. Das Leben ihrer Eltern endet in Auschwitz.
Also die meisten Geschichten enden weder gut noch nur schlecht, sondern meistens in so einer verstörenden Ambivalenz von geschafft und nicht geschafft. Wie gesagt, heute ist es ein Naherholungsgebiet und man ist auch dort, wenn man dort baden geht oder angeln geht oder was Picknick macht, was die Menschen gerade im Sommer dort regelmäßig tun, sozusagen überall auf den Spuren eigentlich dieser Geschichten unterwegs. Das ist eine sozusagen Landschaft direkt in der Nähe des Grenzübergangs, da wo auch sich damals schon also wie auch immer, diese etwas düstere Aufnahme zeigt genau den Grenzzaun 1942, damals dann schon sozusagen mit der befestigten Grenze. Und dahinter sieht man das Wasserschimmern vom Diepoldsauer Schwimmbad. Das war sozusagen auch 1942 das Naherholungsgebiet der Diepoldsauer. Und ganz im Hintergrund der Pfänder. Genau an dieser Stelle scheiterte 1942, also genau in der Zeit, in der auch dieses Foto entstand, die Flucht von 5 älteren Damen aus Berlin, darunter Gertrud Kantorowitsch, eine damals alte Bekannte von Béla Borras. Manchmal stößt man dann so auf ganz merkwürdige Momente. Und Paula Hammerschlag, die Schwester von Margarete Sussmann, war unter diesen 5 Frauen. Marie Winter, die eben an diesem Grenzzaun mehr oder weniger hängen blieben in der Nacht, in der sie es versuchten, und dann fielen Schüsse der Grenzpolizei und sie wurden auf der deutschen Seite noch geschnappt. Eine, nämlich Paula Hammerschlag, hat sich damals in Hohenems das Leben genommen. Sie liegt auf dem Friedhof in Hohenems, also die Schwester von Margarete Sussmann. Und eine Frau hatte es tatsächlich geschafft, noch hinüberzukommen in die Schweiz. Die anderen wurden verhaftet und nach Berlin zurückgeschickt. Warum nach Berlin erstmal? Weil man sie dort erst einmal nach sozusagen Amtsgeschäft und akkuratem sozusagen Behördenvorgehen enteignen musste, bevor man sie dann in den Tod schickte. Aber zunächst mal mussten sie in Berlin ihre gesamte Habe den NS-Behörden erstmal ordentlich überschreiben, bevor man sie dann weitergeschickt hat. So ungefähr sah es an den meisten Stellen am Alten Rhein damals tatsächlich aus, also eher solche Rinnsale. Man hat nach dem Krieg das ausgebaggert, weil man Baustoff brauchte, und dadurch ist sozusagen diese wunderbare Landschaft erst entstanden nach 1945. Damals haben es dort zum Beispiel diese drei versucht und nach vier Versuchen auch geschafft. Die Familie Kreutner, auch aus Wien, nach der Kristallnacht im November geflohen. Also das war dann sozusagen, wenn man so will, die dritte Flüchtlingswelle, ausgelöst von der Gewalt der Kristallnacht. Damals war auch wieder die Grenze etwas offener, weil die Schweizer einfach nicht so viele Grenzpolizisten hatten, die sie da irgendwie hinstellen konnten. So ungefähr sah die Grenze damals auch aus. Und heute, seit 10 Jahren, ziert dieses Schild dort die Brücke. Man hat sich irgendwann endlich entschlossen, an Paul Grüninger zu erinnern. In der Schweiz hat das gedauert bis eben ungefähr 1995. Davon war die Rede bei Susi Mehl. Da war Grüninger schon 20 Jahre tot. Damals wurde er rehabilitiert und tatsächlich dann auch die entgangenen Gehälter und Rentenbezüge an seine Tochter ausbezahlt, die davon dann eine Stiftung gegründet hat, die einen Preis verleiht alle paar Jahre für Zivilcourage. Gerade vor wenigen Tagen am Freitagabend hat eine engagierte Polin den Preis bekommen, die sich um Flüchtlinge kümmert, die von Weißrussland hinüberkommen. Ja, wie gesagt, nicht nur baden kann man dort, auch angeln. Früher konnte man dort aber nicht zuletzt auch schmuggeln. Und gerade diese Schmuggler waren dann sehr oft Fluchthelfer geworden. In der Zeit ab 38, wie Tobias Feuerstein, der auch noch Kommunist war, oder Edmund Fleisch, der ein völlig unpolitischer einfach Hilfsarbeiter war, der aber sich ein kleines Sackgeld, wie man so schön sagte, verdiente, indem er Flüchtlingen half. Die Eheleute frei in Hohenems halfen noch bis in die 40er Jahre Flüchtlingen über die Grenze. Und Meinrad Juhen, hier in der Militärzeit, im Ersten Weltkrieg, war ein bekannter Schmuggler und Schwarzschlachter im Montafon in den Bergen, der dann auch in den späten 30er, 40er Jahren Flüchtlingen über die Berge half. Aber es gab nicht nur diese, wenn man so will, physisch einfache Route über den Alten Rhein. Es haben auch viele versucht, einfach durch den Rhein zu schwimmen. Einer von diesen Leuten, die es auch geschafft haben, war Bohumil Pavel Snížek, jemand, auf den wir im Schweizer Archiv gestoßen sind, unter anderem mit diesem Dokument der schweizerischen Armee, die den Befehl gab, diesen Mann, nachdem ihm 1941 die Flucht in die Schweiz gelungen war, sofort wieder abzuschieben. Wahrscheinlich, weil er zu Freunden in Zürich wollte, die einer Organisation angehörten, die sich dem Kampf für Zivildienst verschrieben hatten und Kriegsdienstverweigerer waren und auch bei der Schweizer Armee schon notorisch bekannt waren für ihre Subordination. Pavel Snížek wollte aber gar nicht so sehr für den Friedens- oder Zivildienst in dieser Zeit eintreten. Er hatte eigentlich ein anderes Ziel. Wir haben dann zufällig eine Dissertation oder gar nicht eine Magisterarbeit in Prag gefunden, die sich mit ihm beschäftigt hat, zum Glück über Google. Dann haben wir alle ganz schnell Tschechisch gelernt. Nein, mit DeepL kann man das schnell. Und haben erfahren, dass der Mann gar nicht abgeschoben worden ist, sondern der Direktor des Knasts in St. Gallen ihm den Laufpass gab und sagte, geh nach Genf, da gibt es einen Vertreter der tschechischen Exilregierung, melde dich bei dem. Er ist dann von dort weiter nach Frankreich, von dort weiter nach Spanien. Dort ist er verhaftet worden und landete damals dann schon den falschen Namen Paul Snow tragend, was dasselbe ist wie Pavel Snížek. Er hatte nämlich in London studiert und konnte offenbar perfekt Englisch. Er kam dann erstmal in ein spanisches KZ. Die haben ihn dann aber auch wieder freigelassen, weil sie sich mit den Engländern nicht ganz verderben wollten und haben ihn zu den Engländern geschickt. Und die Engländer auf dem europäischen Kontinent 1942 saßen wo? In Gibraltar. Also die Richtung hat er fortgesetzt, ist bis Gibraltar gegangen, hat sich bei der Armee gemeldet, ist 44 am D-Day übergesetzt in die Normandie mit der tschechischen Exilarmee, hat dort kämpfen gelernt und wollte Prag befreien, aber die Briten haben sie auf Dünkirchen angesetzt. Und dort haben sie dann Dünkirchen bis Mai 45 erfolglos belagert. Ja, da an der Ill-Mündung in den Rhein biegen wir ab. Dort ist zum Beispiel der tschechische Zwangsarbeiter Friedrich Frolik verhaftet worden, der dann später versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen, was ihm auch ein Todesurteil eintrug. Dort in der Justizvollzugsanstalt in Feldkirch saß er ein und landete zufällig zusammen mit einem Deutschen aus Köln gemeinsam in der Zelle. Der hieß Heinrich Heinen mit N hinten und war unsterblich in eine Jüdin aus Langenfeld bei Düsseldorf verliebt. Die beiden haben sich ewige Treue geschworen und das auch gehalten. Edith Meyer ist nach einem Judenhaus einquartiert worden, 1941 nach Riga deportiert worden und Heinrich Heinen hat sie dort befreit, hat sie mit geklauten Lastwagen der Organisation Todt irgendwie nach Deutschland zurückgefahren. Dann haben sie versucht, nach einigen Zwischenstationen bei Feldkirch über die Grenze zu gehen, sind geschnappt worden, landeten dort in der Justizvollzugsanstalt. Er hat seine Zellengenossen davon überzeugt, so sah es damals aus, sie zu retten und auszubrechen aus dem Knast. Das haben sie geschafft. Zu fünft haben die Wärter nachts überwältigt, haben das ganze Gefängnis nach ihr abgesucht, sie nicht gefunden, sind abgehauen, alle nacheinander geschnappt worden. Heinrich Heinen ist zusammen mit einem Hohenemser nach Hohenems geflohen, in ein kleines Dorf, was zu Hohenems gehört. Dort gab es dann noch einen Showdown mit der Gendarmerie. Am Ende waren Heinen und Höfel tot. Die liegen bei Paula Hammerschlag auf dem katholischen Friedhof in Hohenems. Und dass sie die Edith Meyer nicht im Knast gefunden haben, hat einen einfachen Grund, weil sie war schon im Zug nach Auschwitz. Ja, Züge spielen natürlich auch eine große Rolle dabei. Das ist wieder der Bahnhof in Feldkirch. Dort kamen 1943, aber schon eigentlich 1942 im Lauf des Herbstes, Züge an, die Kohle aus der Slowakei in die Schweiz bringen sollten. Damit haben die Deutschen sozusagen ihr Devisenkonto aufgebessert und den Schweizern die Kohle verkauft. Und am 7. Januar wurde einer dieser Kohlenzüge untersucht, weil da irgendwas verdächtig war. Und in der Chronik des Hauptzollamts Feldkirch bekommt man sehr genau geschildert, wie das von sich ging. Und dann haben sie nämlich eine Gruppe von in der Kohle in einem Bunker versteckten Juden aus der Slowakei gefunden. Wir haben lange gerätselt, wer die Leute waren, die am 7. Januar 1943 da verhaftet wurden. Und natürlich auch alle in den Tod geschickt wurden eigentlich. Darunter, wie der Zollinspektor vermerkt, ein junges Mädel, das irgendwie fragt, was wird aus uns. Und wie der Zufall so spielt, haben wir tatsächlich, also jemand, der auch mit dem wir eng zusammenarbeiten und der uns hilft, die Geschichten zu recherchieren, tatsächlich das junge Mädel gefunden. Das ist nämlich das Mädchen links vorne. Die Geschwister Balbira kamen eigentlich aus Polen, haben versucht, mit diesen Kohlenzügen aus der Ostslowakei in die Schweiz zu fliehen. Das ist eine komplexe Geschichte, die auch erzählt wird auf der Website und im Buch. Aber auf jeden Fall sind die alle in Richtung Auschwitz transportiert worden. Das haben aber einige vorher geschafft. Es war der erste Zug, der aufflog. Es hatten vorher einige geschafft, tatsächlich in diesen Verstecken weiterzukommen. Ja, wir sind jetzt sozusagen schon langsam in den Bergen und kommen sozusagen ein bisschen dem Ende näher. Hilda Monte ist auch ein wenn man so will, eine ganz spezifische Geschichte, eine in Wien geborene, in Berlin aufgewachsene junge Sozialistin, die zum ISK gehörte, also zum Internationalen Sozialistischen Kampfbund, eine sehr spezielle sozialistische Organisation, über die wir noch sprechen können. Nach dem Krieg waren das die intellektuellen Spitzen der SPD. Hilda Monte gehörte nicht dazu, denn sie hatte im April 1945 noch eine schwierige Mission übernommen. Sie sollte das Einschleusen von sozialistischen Widerstandskämpfern nach Österreich, spezifisch nach Vorarlberg, vorbereiten bei Kriegsende. Und auf dem Rückweg in die Schweiz, genau hier, ist sie dort an der Liechtensteiner Grenze verhaftet worden, kam in den Grenzkontrollpunkt, der heute das Flüchtlingsheim von Feldkirch ist, hat nochmal versucht zu fliehen, wurde erschossen und liegt seitdem auf dem evangelischen Friedhof von Feldkirch. Ja, und wenn man einfach nochmal jetzt sozusagen die letzten Kilometer in die Berge macht, in Bludenz, hat es ein Jurist aus Leipzig versucht unterzukommen und sich zu verstecken, vor allem zu verstecken unter dem falschen Namen. Er hieß Walter Leopold, hat sich aber Kurt Freiherr genannt, einen gefälschten Wehrpass benutzt und sich damit beim dem Bezirkshauptmannschaft in Bludenz als Amtsjurist beworben und wurde genommen. Man hat die letzten Kriegsmonate als Amtsjurist der Bezirkshauptmannschaft in Bludenz verbracht. Es gab andere Flüchtlinge, die sich wie diese, auch damals schon ältere Dame Elisabeth Frank, die sich als unter falschem Namen als Erntehelferin bei Bauern verdingt haben, während ja, die eigene Tochter über die Niederlande in Auschwitz landete. Und wer es in die Schweiz geschafft hat, nur das zur Illustration, ein kleiner Ausschnitt aus dem, was wir so alles im Archiv dann finden, das Bundesarchiv in Bern ist wunderbar. Es gibt ganze Aktenordner zu jedem der Menschen, die es geschafft haben, die nur daraus bestehen, mit welchen Schikanen die Schweizer Behörden diese Menschen sekiert haben und versucht haben, sie immer wieder auszuschaffen oder jedenfalls dafür zu sorgen, dass der Kanton oder die Gemeinde keinen Cent ausgibt für diese Menschen. Und dann sind wir schon in der idyllischen Berglandschaft in Gargellen, wo es einige versucht haben. Manche haben es nicht geschafft und Selbstmord begangen, wie die Geschwister Nehab aus Berlin. Diese strahlende junge Frau hat es tatsächlich geschafft über die Grenze, unter anderem mit der Hilfe von Meinrad Juhn, und ist Ingeborg Neufeld. Sie ist ausgesprochen alt geworden, ausgesprochen frech geblieben und hat in den 2010er Jahren es dreimal versucht, mit dieser Punkband zusammen für die Schweiz beim European Song Contest anzutreten, indem sie ihre Gedichte gebrüllt hat. Sie hat eigentlich in den 50er Jahren eine Karriere als erfolgreiche Songwriterin, anders als Willi Geber, gehabt mit ihrem Mann zusammen, der komponiert hat. Sie hat für Katharina Valente gearbeitet und andere. Aber im Alter von 92, 95 wollte sie selber noch mal wissen. Es gibt irrsinnige Videos von ihr im Internet. Unter anderem das Lied Totenköpfchen, was sie da gerade intoniert. Sie ist leider nie vorgedrungen bis in die Endausscheidung. Aber hat uns viel Vergnügen bereitet. Sie ist letztes Jahr 101-jährig gestorben. Tja, und das ist der Blick noch einmal, das letzte Bild von der quasi von Hohenems aus. Man sieht rechts das Hohenemser Zollhaus hinüber zum Schweizer Zollhaus über den Alten Rhein und das damalige Hohenemser Freibad dort. Wir haben sozusagen ein Fortsetzungsprojekt mittlerweile in Arbeit nach diesem 100 Kilometer langen Hörweg. Der Kanton St. Gallen, der jetzt mal für die Schweizer Kantone doch verhältnismäßig fleißig ist, was Geschichtsaufarbeitung angeht, sich mit Grüninger irgendwann mal in den 90er Jahren ins dieser Geschichte irgendwie ins Benehmen gesetzt hat, haben die Initiative unternommen, mit uns zusammen dort an der Grenze einen Vermittlungsort zur Fluchtgeschichte der Schweiz dieser Jahre zu errichten, als Teil des geplanten Schweizer Memorials für die Holocaust- oder NS-Opfer eigentlich nicht nur die Holocaust-Opfer. Der Prozess hat gerade begonnen, wir haben jemanden einstellen können dafür, wir sind in der konzeptionellen Vorarbeit, lernen die Schweiz gerade kennen, wie ihre bürokratischen Vorgänge, Konkurrenzen und Dinge funktionieren zwischen EDA, also Eidgenössisches Departement des Äußeren, und EDI, Eidgenössisches Departement des Inneren. Und wer da wie wo mitredet, ist alles sehr spannend. Also wir lernen gerade die Schweiz nochmal kennen. Das Ergebnis soll sein, dass vielleicht sogar in dem Schweizer Zollhaus, aber auf jeden Fall in der Nähe, tatsächlich ein aktives Vermittlungszentrum zu diesem Thema entstehen soll. Als, wenn man so will, erste transnationale Holocaust-Gedenkstätte, aber eben mit diesem deutlichen Gegenwartsbezug des Themas. Und damit bin ich übers Ziel.
Vielen Dank, Hanno Löwy, für diese sehr, sehr spannenden Einblicke. Und wir öffnen jetzt gleich das Gespräch. Es ist jetzt möglich, dass das Publikum Hanno Löwy Fragen stellt. Und damit meine ich auch das Publikum online im Zoom. Also die einfach entweder eine kurze Meldung, Wortmeldung im Chat oder die Frage direkt im Chat stellen. Ich kann die dann hier laut vorlesen. Ja,